Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass wahrscheinlich 98% aller Unternehmen eigentlich einen Online-Shop brauchen. Dagegen bin ich der Meinung, dass fast niemand eine Webseite braucht.
Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sales Couch und hier der angekündigte Teil 2 mit Sven Oliver Stietzel zum Thema Online-Shops. In dieser Folge kriegst du praktische Beispiele, inwiefern Online-Shops auch bei komplexeren Produkten wie zum Beispiel Maschinenbau funktionieren kann, also im B2B-Bereich. Du kriegst eine spannende Anekdote erzählt, was denn ein Bauschuttcontainer und ein E-Book gemeinsam haben. Dann reden wir darüber, inwiefern ein Shop eine Landingpage ersetzen kann. Brauchst du überhaupt noch eine Website oder Landingpage? Kann das ein Shop vielleicht auch? Und am Ende geben wir dir noch 3 bis 5 spannende Tipps für den Neustart deines Shops oder für den Start deines Shops mit auf den Weg. Sei gespannt und jetzt viel Spaß beim Reinhören und Umsetzen. Was mich noch mehr begeistert hat gerade, ist ja noch ein weiterer Punkt. Du hast von einem Maschinenbauer erzählt.
Ja.
Und ich finde, gerade diese Branche, also wir reden ja immer, bei Online-Shop denkt man immer an B2C. Was ich ja noch viel spannender finde, ist B2B. Also inwiefern sind denn das Thema Online-Shop, gerade beim Maschinenbauer, da habe ich schon kurz mal nachgedacht und dachte, okay, was für Maschinen sind das, die man da online bestellen kann?
Hm. Ja. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass wahrscheinlich 98% aller Unternehmen eigentlich einen Online-Shop brauchen. Okay. Dagegen bin ich der Meinung, dass fast niemand eine Webseite braucht.
Okay, das ist spannend. Das erklär mal. Da hätte ich jetzt gerne noch einen zweiten Interviewgast, irgendeine Agentur, die Websites macht und die jetzt da dagegen hält. Jetzt mache ich das einfach mal so ein bisschen und sage, okay, warum keine Website?
Sehr gern. Naja, weil bei der Website hörst du relativ schnell auf. Du stellst dich da, du wächst Interesse und dann ist Schluss. Dann hast du vielleicht noch ein Kontaktformular, ja, oder eine Telefonnummer. Und bei einem Online-Shop hast du erstens, also kannst du hier einfach weitergehen. Du kannst sagen, hey, ich verhafte ihn direkt. Ja? Wenn ich jetzt große, komplexe Produkte habe, natürlich verkauft keiner einfach eine Maschine für 500.000 mal kurz online, weil er sie auf einer Webseite gesehen hat. Ja? Aber ich kann hier zum Beispiel direkt ein Terminplanungstool dahinter hängen, wo ich mir dann halt quasi im Shop einen Beratungstermin für umsonst buche. Mhm. Ich kann aber dann auch über die gleiche Plattform zum Beispiel Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile, ergänzende Dienstleistungen verkaufen. Mhm. Nämlich, und das ist eine ganz interessante Sache im B2B-Bereich, ich habe da Kalkulationen schon gesehen, dass da ein Auftrag in der kompletten Bearbeitung irgendwie 30, 40 Euro kostet. Mhm. Wenn ich jetzt aber halt nur Ersatzteile für 200 Euro verkaufe, ist das ein ziemlich schlechter Deal, ja, das überhaupt zu machen. Und das sage ich natürlich, wenn ich halt eine Maschine ausliefere für 500.000, die hat halt Verbrauchsmaterialien, die hat Wartungsintervalle, die hat sonst was. Ja? Mhm. Und wenn ich das einfach automatisieren kann, und dem Kunden da Möglichkeiten geben kann, flexibler zu agieren. Oder auch jetzt in dem Fall hier hatte ich einen, der hat einen Kunden, der stellt Werkzeughalterungen her. Mhm. Der hat 3.500 Artikel ungefähr, 3.500 Produkte. Jetzt ist aber halt so, der weiß, der Kunde XY, der hat halt aufgrund seines Maschinenparks, kann der halt 27 von meinen 3.500 Artikeln verwenden. Früher war das so, der Außendienst ist hingegangen, hat denen halt ein Buch gegeben. Also wirklich, ich hatte das irgendwo noch im Büro liegen gehabt früher, wo wir noch ein Büro hatten vor vielen Jahren. Das war wirklich so ein dickes Buch, was der seinen Kunden als Katalog mitgegeben hat. Da hast du erstmal eine Viertelstunde gesucht, bis du 3 von den 27 gefunden hast. Heute kriegt er quasi seine individuelle auf ihn zugeschnittenen Online-Shop, wo nur die 27 Produkte draufstehen. Er hat 27 Kaufen-Buttons und kann quasi sofort die Werkzeughalterung nachordern. Und das ist dann übrigens, um dann mal so einen kleinen Sprung zu machen, ich bin ja der Überzeugung, dass es eigentlich im Wesentlichen zwei Merkmale gibt, warum Leute bei dir kaufen oder in deinem Shop kaufen. Nämlich das eine ist, weil du halt ein ganz spezielles Produkt hast, was ich nirgendwo anders bekomme. Mhm. Oder fast nirgendwo anders bekomme, oder die Hürde sehr hoch ist, also das Produkt sehr speziell ist. Auf der anderen Seite, weil du halt das bessere Erlebnis bietest. Es kann, wie jetzt in diesem Werkzeughalterungsbeispiel, der einfache Zugang sein, weil ich halt viel einfacher mache, dem Kunden zu kaufen, weil er halt bei mir nur 2 Minuten braucht anstatt 20. Das ist übrigens auch die Sache, warum ich bei Amazon viel Zeug bestelle. Ja, nicht, weil es dann billiger ist oder sonst was, sondern weil ich halt bei vielen kleinen Sachen mir überhaupt nicht die Mühe machen will, zu suchen und zu vergleichen, ja. Sondern weil ich Tipps einsehe, kostet 13,50, klick auf Kaufen, alle meine Daten hinterlegt und Thema erledigt.
Nächsten Tag ist es da.
Nächsten Tag ist es da. Plus ich weiß, wenn es mir doch nicht gefällt, ich habe einen ganz tollen Kundenservice.
Ja, klar, das ist ja das, was der Kumpel von mir gestern erzählt hat. Er sagt, naja, aber er steht halt so ethisch mit Amazon, findet er ein bisschen schwierig und so weiter und so fort. Das darf ja auch jeder halten, wie er möchte. Und er sagt, ich würde ja gerne regional, aber ich habe ja noch nicht mal die Chance. Genau. Und das war ganz spannend. Darum habe ich mich heute auf das Interview, weil ich gestern das Gespräch habe, gefreut, weil das war ja genau das Thema. Der hat genau das gesagt. Ich würde ja gerne den Regionalen unterstützen, aber der bietet mir keine Möglichkeit an oder total kompliziert. Ja. Und dann bin ich halt doch auf das Thema Amazon umgestiegen, auch wenn ich persönlich das nicht so cool finde, hat er gesagt. Und ich bin jetzt nicht der das beurteilen möchte oder verurteilen möchte, sondern ich habe nur gemerkt, ja, der würde eigentlich seinen Lieblingshändler unterstützen, hat jetzt gelernt, es geht online. Und ich meine, die Sache mit denen, die immer vergleichen und sagen, ich muss den letzten Euro rausholen, da muss man auch fragen, waren die 3 Stunden, in denen ich da recherchiert habe als Unternehmer, war das jetzt überhaupt wirtschaftlich für eine Einsparung von 3,50 Euro bei 5 Teilen? Das ist ja Käse. Das kann man ja schnell ausrechnen, dass das Quatsch ist. Es geht, glaube ich, um Verfügbarkeit und Geschwindigkeit, hatten wir vorher. Oder ich habe irgendeinen Need, der jetzt halt befriedigt werden muss.
Genau.
Und wenn du jetzt, weil das finde ich ganz spannend, weil wir sind ja auch in dem Thema drin und haben da viel ausprobiert und arbeiten mit mehreren Anbietern zusammen, wenn wir auch Tickets verkaufen oder Dienstleistungen. Also was ich jetzt wahrscheinlich nicht machen würde, ist eine Beratung online anbieten. Ich buche mir 10 Tage. Aber was man ja machen kann, ist zu sagen, man kann ein Beratungsgespräch darüber, über eine Terminvereinbarung machen. Das ist sicherlich eine gute Idee. Tickets für öffentliche Events sind einfach zu verkaufen. Würdest du sagen, man nimmt da einen Shop oder einen typischen Ticketanbieter?
Es kommt drauf an. Also ich sag mal, bei Tickets kann es sein, dass ein Ticketanbieter, gibt es ja sehr gute spezialisierte Sinn macht, kann auch sein, dass man einfach, wenn ich nur Zahlung abwickeln will, dass ich auch einfach sage, ein Shop macht Sinn. Also wenn ich zum Beispiel sowas hätte wie jetzt noch Sitzplatzauswahl dabei oder sowas, ja, dann würde ich eher so auf die spezialisierten Anbieter gehen. Wenn ich jetzt einfach nur allgemein eigentlich das nur als Tool zur Zahlungsabwicklung haben will, dann kann man da wunderbar auch ein Shopsystem nehmen. Da auch vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben einen Online-Shop gebaut, war es auch schon ein Jahr her oder sowas, für Bauschuttcontainer, also Abfallcontainer, so große.
Die hatte ich jetzt eine Weile vor meiner Wohnung stehen.
Ja, und wir haben das so analysiert und haben dann so festgestellt, hey, eigentlich funktioniert das mit dem Shop super. Und eigentlich hat ein Bauschuttcontainer und ein E-Book wahnsinnig viel zu gemeinsam.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Wir haben einfach wir verkaufen den Bauschuttcontainer als virtuelles Produkt. Weil er hat eine Rechnungs-, also für den Prozess brauche ich eine Rechnungsadresse, ich brauche eine Zahlung, aber ich brauche keine Versandart, ja? weil ich das Ding ja nicht verschicken kann. Ich habe nachher eine Produkteigenschaft, das ist der Aufstellort, das ist ein Aufstelldatum und so weiter. Aber wir haben das quasi über Shopify als virtuelles Produkt angelegt und funktioniert super. Ja, ist ein super schöner, smoother Prozess, der da am Ende rauskommt. Und da braucht man jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden und da irgendwie eine eigene Bestellfunktion programmieren und wie das dem Angebot wurde, auch die Website irgendwie da wahnsinnig erweitert, sondern konnten einfach sagen, du, wir nehmen das Standard-Shop-System von Shopify, passen das Layout ein bisschen an, machen 2, 3 Funktionen dazu, damit du halt dein Aufstellort und dein Aufstelldatum, deine Verfügbarkeit abrufen kannst. Und dann läuft die Sache sauber durch.
Würdest du sagen, ein Shop, also mit Shopify, ersetzt auch eine Landingpage, wenn du sagst, man braucht gar keine Website mehr?
Zum Teil. Also da kann ich ja auch ein bisschen spoilern. Da wird es auch dieses Jahr von Shopify noch was ganz Tolles geben, womit du quasi einen sehr umfangreichen Page-Builder hast, wo du dann quasi dir auch sehr gezielte Landingpages auch für einzelne Produkte, einzelne Zielgruppen und so weiter bauen kannst, kannst du heute ja etwas eingeschränkter schon tun. Okay. Macht grundsätzlich, aber kann ich mir vorstellen, dass es wirklich auch Sinn macht, dass du darauf wirklich verschiedene Landingpages für verschiedene Zielgruppen bauen kannst und dann halt wirklich auch direkt die Produkte darstellen kannst. Und ich sag mal, auch nur weil es ein Shop ist, du kannst auch zum Beispiel auch sagen, da hatten wir auch gerade im B2B-Bereich öfters, man verwendet es halt erstmal als Online-Katalog und geht dann her und öffnet sich dann langsam und bringt dann die Verbrauchsmaterialien einfach in den Shop rein. Und so macht es, wird dann schon eine runde Nummer draus.
Also dein Appell oder deine Idee ist eigentlich, Leute, fangt einfach mal an, es muss noch nicht perfekt sein. Und wächst dann in diesen Prozess rein, weil aktuell, ja. Ich glaube auch aktuell ist gerade eine gute Chance, darum denken wir ja auch drüber nach, dass man sagt, ja komm, man kann ja neu beginnen, die Leute sind einfach nur dankbar, dass es Online-Angebot gibt, auch regional, und ich kann die Firmen, mit denen ich am liebsten zusammenarbeite, weiter unterstützen. Was ist denn jetzt so, wenn man anfängt? Ich frage ja auch immer gerne, ich mag ja gerne so Hands-on-Tipps. Hast du vielleicht so 3 bis 5 Tipps, die ich mir, wenn ich jetzt sagen, ich möchte neu mit einem Shop starten oder ich möchte vielleicht nochmal anders über das Thema Shop nachdenken. Kannst du unseren Zuhörern hier 5 Tipps mitgeben, wo du sagst, da achtet bitte drauf?
Klar, nee, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben es gerade schon 2, 3 Mal erwähnt, Shopify. Lass mich da mal anfangen bei dem Thema Shop-System. Also quasi immer, wenn du einen Online-Shop aufsetzen willst, genauso wie auch wenn du eine Website aufsetzen willst, brauchst du halt irgendwie ein CMS-System, beim Shop einfach irgendein Shop-System. Da gibt es so die spannenden, die großen Namen sind WooCommerce, vielleicht noch Jimdo, Magento, Shopware, Oxid vielleicht noch. Ja, das sind definitiv so die bekanntesten. Und ja, dieses Shop-System, da nutzt du quasi als Grundlage, damit setzt du das Ding nachher um, als quasi Software, auf der du aufbaust. Da gibt es 2 große Unterschiede, nämlich mit Cloud und ohne Cloud. Okay. Der große, sag mal, das klassische alte System oder klassische, ja, so wie man es halt bisher immer gemacht hat, ist, ich miete mir einen Server, ich besorge mir eine Software, installiere die Software auf dem Server, betreibt es eigenverantwortlich. Auf der anderen Seite gibt es das Thema Cloud. Und Cloud bedeutet, ich bekomme quasi alles komplett betriebsfertig aus einer Hand. Und ja, da großer Vertreter Shopify, sehr, sehr stark, eigentlich Marktführer hier in Europa zu dem Thema, also weltweit auch, by the way. Wir haben schon ein paar Mal jetzt angesprochen den Namen Shopify. Wir sind selber reiner Shopify-Dienstleister.
Okay.
Nicht schon immer gewesen, weil Shopify gibt es noch gar nicht so lange. Aber wir haben einfach vor einigen Jahren gemerkt, dass die Händler, die auf Shopify setzen, deutlich erfolgreicher wurden, wie die, wo nicht auf Shopify gesetzt haben, bei ähnlichen Voraussetzungen. Okay. Und sag mal, unabhängig davon, dass wir es technisch viel besser finden, haben wir dann halt einfach mal nachgefragt und uns damit intensiv beschäftigt. Und ich glaube, der große Knackpunkt daran ist, dass ich mich mit Shopify gedanklich und mit dem Thema Verkaufen widmen kann und nicht mehr Technik verwalten muss und nicht mehr irgendwie der Aufwand reinstecken muss, den Status quo zu erhalten, also irgendwelche Updates und Backups und Server und Agentur und Administratoren und was weiß ich was. Ja, sondern ich habe einfach das Ding, das läuft und ich kann mich jetzt wirklich damit beschäftigen, wie verkaufe ich mein Zeug? Wie mache ich die nächste Ad? Wie hole ich jetzt Kunden ran? Wie kann ich jetzt das Ganze noch verbessern? Okay. Das ist definitiv eine Sache, die man sich zuallererst mal denken muss oder angehen muss gedanklich. Was will ich machen? Entscheide ich mich für Cloud oder nicht Cloud? Nicht Cloud, Fachbegriffe On-Premise.
Was würdest du sagen, gibt es denn auch einen Vorteil sich für On-Premise? Also gibt es irgendjemanden, für den das von Vorteil ist? Weil klar, als Shopify-Agentur ist jetzt Shopify ganz oben. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch sympathisch, für seine Sache zu brennen. Gibt es denn irgendeinen Vorteil, den du in einem anderen Bereich siehst?
Also vor sage ich mal, 6-7 Jahren hätten wir noch total für Magento gebrannt, weil das da wirklich die beste Lösung war. Das heißt, ich behaupte, ich darf das, weil wir halt so stark in dieser alten Welt, nenne ich es immer, unterwegs waren, und dann auch wirklich geschiftet sind, darf ich das auch sagen. Wir haben da viel Erfahrung und es ist für uns ja auch eine große Entscheidung gewesen, begeben wir uns, also spezialisieren wir uns nur auf ein System und begeben wir uns damit ja letztlich in die Abhängigkeit eines anderen Unternehmens.
Mhm, ja, das unternehmerische
das sind wirklich Thema. Super spannend. Ja? Und ich meine, unsere Strategie war früher immer, also über 15 Jahre lang, nein, wir sind unabhängig, wir machen sowohl Magento als auch Shopware verhalten uns da neutral. Das Problem ist, die Vorteile, die aus der Cloud entstehen, sind so gigantisch und sie funktionieren halt für 98% aller Händler. Okay. Es sind ganz viele Vorteile da draußen. Ja, Cloud, es ist nicht richtig anpassbar. Da ist man so unflexibel und sonst was. Wenn man da mal tiefer bohrt, das stimmt in 99% der Fälle nicht. Es gibt immer ein paar Ausnahmen, aber es sind wirklich Ausnahmen, wo es nicht funktioniert. Und der Rest ist, sagen wir mal, Marketing und Propaganda. Wenn man das wirklich mal auf die Fakten hart runterbricht, gibt es eigentlich kaum ein Argument, nicht Cloud zu nehmen. Also da muss ich schon wirklich ganz, ganz, ganz extreme, spezielle Anforderungen haben, dass ich halt nach einem Cloud-Standard das einfach nicht mehr umsetzen kann.
In Deutschland, DSGVO-Thema?
Kein Problem. Das ist übrigens sogar ein Vorteil, weil was ja eigentlich niemand weiß oder niemand auch so laut ausspricht. Wenn du halt an das Thema Datenschutz, Datensicherheit und auch DSGVO rangehst, du musst es ja immer gesamtheitlich die Lösung betrachten, die du zur Verfügung stellst. Also quasi in der Informatik spricht man davon im Stack, also quasi von der Oberfläche, die der Kunde sieht, bis letztlich physikalisch zu dem Server, auf dem das Ganze läuft. In dem Rechenzentrum, in dem das Ganze ist. Ja, diese ganzen Schichten dazwischen mit Shop-System und Betriebssystem und was weiß ich was alles, muss man alles betrachten. Du hast jetzt, wenn du dir in dem klassischen Feld unterwegs bist, dann kriegst du vielleicht eine Software und hast dann eine gewisse Aussage zum Datenschutz und zur Datensicherheit, was die Software angeht. Aber das hast du noch lange nichts zu dem Rechenzentrum, zu deinem Server, zu deinem Betriebssystem, zu deiner Wartung, zu der Verwahrung deiner Backups. Und so weiter.
Du sagst, weil es bei der Cloud aus einer Hand ist, hast du es halt mit einem Partner. Okay.
Exakt.
Dann heißt, der erste Punkt ist also, wenn ich es mal zusammenfasse, du sagst, also klares Postulat für Shopify und Cloud und man sollte sich zunächst mal, wenn man es ein bisschen neutraler anguckt, überlegen, was für ein System. Also erstmal, wenn ich es richtig sage, On-Premise oder Cloud, du sagst eher Cloud und wenn Cloud, Shopify, weil führend. Das ist mal so das eine. Und du sagst, sehr gut anpassbar. Was wäre denn so ein weiterer Punkt?
Ja, also worauf man dann auch immer sehr schnell kommt, was auch so ein bisschen verwoben ist mit dem Shop-System, sind einfach die Folgekosten und da eine ehrliche Betrachtung der Betriebskosten. Das ist nämlich, wo aus meiner Erfahrung auch ganz viele Projekte dran scheitern, weil einfach über die Kostenstrukturen viel Unklarheit herrscht. Dann heißt ja hier, du kriegst eine Open-Source-Software, die ist kostenlos, dass man da irgendwie dann Tausende an Ausgaben für Wartung hat. Ja? Okay. Und dass das komplett unkalkulierbar ist. Und dass da extreme Risiken entstehen, sagt einem keiner. Das heißt, das wirklich anschauen. Also was habe ich für Hosting-Kosten, für Update-Kosten, für Skalierungskosten, für Performance-Kosten? Ich meine, war das nicht hier, Thema BVB, ja, hatte doch da irgendwie das Sondertrikot vom, was war es, vom halben Jahr oder sowas, ja, hatten das Sondertrikot rausgebracht, hatten einen von vorher erwähnten Nicht-Cloud-Systemen eingesetzt gehabt, hatten sich da nicht irgendwie ihre Server entsprechend ausreichend dimensioniert, mit dem Ergebnis, das ging durch die Presse damals, weil halt der Shopdown war. Ja, also der fulminale Launch, der Launch von diesem tollen Produkt, ja, womit die ja Werbung und Aufmerksamkeit für sich haben wollten, hat sich komplett ins Gegenteil verkehrt und in den sozialen Medien überall gab es groß Kritik und Häme, auch in sogar überregionalen Zeitungen hatte ich das dann irgendwann entdeckt.
Ja, krass, okay.
Und da sage ich, ja, das ist genau das, was du, glaube ich, die Marketingabteilung nicht berücksichtigt hat. Das heißt, ist ein Kostenfaktor, musst du berücksichtigen. Für sowas musst du Puffer einplanen. Da musst du halt dann zusätzliche Server bereitgestellt haben, zum Beispiel.
Okay, das heißt also die Lifecycle-Costs und was muss ich alles noch herstellen? Also was brauche ich, was muss ich bereitstellen? Das muss ich mir berücksichtigen. Genau. Was wäre ein weiterer Punkt, auf was ich jetzt achten sollte, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auch für ein neues Shop-System entscheiden würde?
Also was ich hatte vorhin einmal ganz kurz, hat mir das gestriffen, was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, wenn du jetzt einen Shop hast und damit loslegst oder loslegst mit dem Aufbau deines Shops, so muss ich sagen, dass du hier wirklich die richtigen Prioritäten setzt, dass du einfach, ich kann es nur nochmal wiederholen, die Kundenbrille auf, dir wirklich überlegst, was braucht der Kunde. Da übrigens auch ein Thema, was mir ständig begegnet. Du verkaufst nicht mehr, weil dein Shop mehr Funktionen bietet. Mhm. Also wie oft zum Beispiel habe ich Diskussionen, ja, ich will noch eine Suche und einen Wunschzettel. Ja, aber du hast doch nur 20 Produkte. Was willst du denn einen Wunschzettel haben? Oder also wenn du Amazon bist mit 500.000 Produkten oder noch mehr, keine Ahnung, ja, dann macht das total Sinn, weil du wirst das Produkt nie wieder finden. Aber wenn du halt nur 20 Produkte hast, brauchst du keinen Wunschzettel, lass den Button weg, lenk nur ab.
Also reduce the max. Also ich biete das an, was ich wirklich verkaufen möchte. Ja. Okay.
Mach die Funktionen, die für den Kunden notwendig sind oder die für den Kunden sinnvoll sind, mach die besonders gut und lass den Rest weg. Und wenn du damit fertig bist, dann überleg dir mal, was du weglassen kannst.
Okay, und auch welche Produkte, was wir vorher besprochen haben, welche ergeben Sinn und welche nicht.
Genau.
Okay.
Weil jeder Button, jedes Element, jedes Bild, es lenkt alles ab davon, dass der Kunde den Kaufen-Button drückt.
Okay.
Das ist genau, also wirklich hier die Prioritäten setzen sich auf die Funktionen, auf wenige Funktionen, die dafür sehr gut machen, fokussieren. Und ja, einfach auch zu so probieren, so diesen Perfektionismus so ein bisschen nach hinten zu stellen und einfach mal machen, einfach vorankommen.
Mhm. Da haben wir jetzt drei Punkte. Nummer vier.
Ja, ein bisschen ungeliebtes Thema, aber ich spreche es trotzdem gern an, weil ich habe da auch echt schon viel, viel blöde Sachen erlebt, die mir Händler da erzählt haben. Rechtliches. Und zwar, sag mal, was fast jeder Händler noch bedenkt, ja, ich brauche noch irgendwie AGBs und da muss ich mich drum kümmern und eine Datenschutzerklärung und so ein DSGVO-Banner unten, das für die Cookies. Das ist, sag mal, relativ offensichtlich, machen die meisten. Ich erlebe es aber häufiger, dass Dienstleister mit ihren Kunden nicht so ganz fair umgehen. Manchmal berechnen, manchmal sicherlich auch aus Unwissenheit. Es kommt auf jeden Fall häufiger vor, dass wir mit Händlern sprechen, die mit ihrer Agentur, mit der sie vielleicht vorher unzufrieden wurden, keine Vereinbarung über die Nutzungsrechte getroffen haben. Aha. Und jetzt ist es halt so, wenn du keine Vereinbarung über Nutzungsrechte triffst, sagt der Gesetzgeber, dann stehen dir, ist was anderes, wenn ich jetzt einen Stuhl kaufe, dann gehört er mir danach. Dann kann ich machen, was ich will damit. Wenn du aber Software kaufst, gehört die dir nicht. Du hast nur Nutzungsrechte daran erworben. Solange du keine Nutzungsrechte vereinbart hast, explizit, gehören dir die minimal notwendigen Nutzungsrechte. Das heißt, du hast unter Umständen nicht das Recht, es weiter zu verändern. Mhm. Und da liegt ein ganz großer Krux drin, ja, wo ich dann wirklich schon erlebt habe, wo dann, sag ich mal, einige Agenturen, die nicht wirklich fair waren, dann im Nachgang sagten, ja, lieber Kunde, kein Problem, wir können uns gerne an der Stelle trennen, aber bitte, wenn du die Nutzungsrechte haben willst, dann zahl doch nochmal 100% des ursprünglichen Auftragswertes an uns.
Auch schön, ja.
Okay. Und deswegen sage ich, setzt einen Dreizeiler auf, klärt, dass ihr wirklich alle Rechte habt, seid ihr immer auf der sicheren Seite. Das sind leider nicht alle am Markt so fair und transparent wie wir.
Noch was du vielleicht mitgeben möchtest? Ich finde es spannend, wenn du dieses Wissen hier preisgibst, die Zuhörer auch. Hast du noch so ein oder vielleicht zwei Punkte? Weil dann habe ich noch eine abschließende Frage.
Ja, mach mal eineinhalb Punkte.
Mach mal eineinhalb Punkte. Ich bin gespannt.
Okay, also, womit du dich auch auf jeden Fall immer beschäftigen solltest, ist das Thema Marketingstrategie zum Launch. Mhm, und da möchte ich ein schönes Beispiel sagen oder erzählen für einen Warm-up. Viele sind einfach immer sehr produktbezogen und denken vom Produkt und sind total von ihrem Produkt überzeugt. Das Problem ist, und das ist die traurige Wahrheit, die Welt da draußen kennt dein Produkt nicht und findet dein Produkt auch nicht so toll wie du. Das heißt, einfach nur den Shop online zu stellen, funktioniert in den allerwenigsten Fällen. Du musst es aufmerksam machen. Und da gibt es so ein paar nette Strategien. Zum Beispiel, dass ich wirklich so langsam mir einen Verteiler aufbaue, zum Beispiel auch per E-Mail, also als E-Mail-Verteiler würde ich uns immer empfehlen, keine Social-Media-Accounts zu verwenden, weil die nicht dir gehören.
Ja,
E-Mail-Adressen, die du gesammelt hast, kann dir keiner mehr wegnehmen. Ein Instagram-Account kann jederzeit dir abgeschalten werden. Das heißt, hol die Leute immer rein, deine potenziellen Kunden in Kanäle, die du kontrollierst, sammel zum Beispiel E-Mail-Adressen, mach eine Warm-up-Phase, erzähl eine Geschichte, ja, also da, um ein bisschen konkreter zu werden. Ein Bekannter von mir hat vor einigen Jahren mal einen Shop gelauncht für vegane Geldbörsen. Und zwar hat er so ein Papier gefunden, was sehr lederartig ist. Mhm. Und das fand er so cool, dass er gedacht hat, hey, komm, daraus lasse ich Geldbörsen fertigen. Und hat es dann so die ersten Prototypen präsentiert, hat dann eine kleine Shop-Seite eingerichtet, da noch eine Pre-Launch-Seite, wo du dich dann halt per E-Mail registrieren kannst. Und ist dann zum Beispiel auch unterwegs gewesen per Instagram oder auch Facebook, auch in weiteren sozialen Medien und hat dann auch zum Beispiel gerade auch gezielt in irgendwelchen Foren für vegane Ernährung auch gefragt, hey, guck mal, das ist mein Konzept, wie findet ihr es? Und quasi gar nicht sich so werblich angebietet, sondern einfach ganz nett, sympathisch gefragt, damit natürlich Traffic auch auf seine Seite bekommen, wo er das Konzept hatte, präsentiert hat. Und damit natürlich dann auch viele Leute bekommen, die sich angemeldet haben. Hat ihn viel Aufwand gekostet, aber kein Geld, weil er damals Student war. War das genau die richtige Kombination für ihn. Und hat dann wirklich einen Verteiler von mehreren 10.000 E-Mail-Adressen aufgebaut im Lauf von ein paar Monaten. Kannst dir vorstellen. Die hat er dann quasi alle zwei Wochen mit einem Update zu der Geldbörse immer wieder bespielt und hat die halt richtig heiß darauf gemacht. Da kannst du dir vorstellen, in dem Moment, wo er dann seinen Shop online gestellt hat und dann die E-Mail rausgeschickt hat, hey, ihr seid jetzt da und mit hier VIP 10 kriegst du auch noch 10% Rabatt drauf, da lief das richtig gut. Der hatte quasi weit über Erwartungen verkauft am ersten Tag. Cool. Und das ist quasi so eine Strategie, wie willst du das Ding aufwärmen? Wie willst du loslegen damit? nutzt die Zeit, während man einen Shop baut, parallel sich wirklich einen Verteiler aufzubauen, weil dann kannst du ab Tag 1 wunderbar verkaufen und das auch ohne gigantische Werbebudgets rausknallen zu müssen.
Okay. Und der letzte halbe Punkt?
Der letzte halbe Punkt, was ich immer ganz gerne erzähle, ist gleichzeitig auch der größte Fehler, nämlich, dass du es halt einfach zu spät oder zu zögerlich angehst. Mach's einfach, weil deine Online-Positionierung heute entscheidet darüber, was für Marktanteile du in der Zukunft haben wirst. Und das ist, glaube ich, wenn man sich so diesen Satz so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, finde ich so wirklich ganz spannend. Also das, was ich heute online machen kann, ist, wenn sich noch mehr meines Geschäfts nach online verlagert, und das ist ein Trend, der, denke ich, ganz klar erkennbar ist, nicht erst durch Corona, sondern auch davor. Und das entscheidet halt, verkaufe ich später oder gehe ich halt unter?
Cool, ja. Dann, wenn ich die Punkte nochmal zusammenfasse, fange ich jetzt mit dem letzten vielleicht auch mal an und sage, okay, also starte einfach schneller, weil du vergibst einfach Marktchancen. Und wenn du dann startest, dann achte einfach darauf, dass du dir das richtige Shop-System nach deinem Dafürhalten, ist das Shopify, aussuchst, dass du dir auch mal die Lifecycle-Costs, also was hast du für Folgekosten, dass du das fair kalkulierst, um natürlich auch die Preise in deinem Shop richtig zu setzen. Dann reduce to the max, also tu diesen Shop nicht überborden. Dein Beispiel, das, was der Kunde braucht, überleg dir auch, was du da reinsetzt, also denkst vom Kunden aus. Dann natürlich das mit dem schönen Beispiel jetzt mit dem Geldbeutel, eine Marketingstrategie, also lass deine Zielgruppe dran teilhaben, bau dir einen eigenen Verteiler auf, also sammle E-Mail-Adressen, weil die dir nachher gehören. Klär dieses juristische Thema mit den Rechten, dass auch die Nutzungsrechte bei dir liegen, nicht, dass du böse Überraschungen bei Wechsel, bei einem Wechsel erleben darfst. Das sind so mal die Punkte für dich, der du da jetzt zuhörst, für die Umsetzung. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil mir begegnen ja ständig so Anzeigen und ich wurde gestern oder vorgestern über Instagram auch wieder gefragt, hey, sag mal Tarik, was hältst du so von Dropshipping? Dann sage ich, ja, ich bin da überhaupt kein Experte. Ich habe so irgendwie das Gefühl, man kauft, also man besitzt das Produkt nicht, man kauft es irgendwie ein und vermittelt es. Man ist mehr oder weniger sowas wie ein freier Handelsvertreter, hatte ich so das Gefühl bis jetzt bei Dropshipping. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt schon mal einen Experten da habe, vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, was es ist. Und ist es jetzt so das Ding, um schnell reich und berühmt zu werden? Weil die Frage kam dann gleich als nächstes. Kann ich damit ganz schnell ganz viel Geld verdienen? Und wenn mich jemand fragt, kann ich damit ganz schnell ganz viel Geld verdienen, sage ich mal aus Prinzip immer nein, weil es hat immer mit Fleiß und mit Gönnen zu tun und es gibt halt keine Abkürzung.
Genau. So muss man das sagen, das ist sehr selten. Dropshipping. Also zunächst mal Dropshipping, der deutsche Begriff Streckengeschäft, ist erstmal nichts Neues. Also gibt es schon seit Ewigkeiten. Bedeutet einfach nur, dass ich eine Ware verkaufe und diese direkt vom Hersteller an den Kunden liefern lasse.
Okay.
Gibt es auch, sag ich mal, ist zum Beispiel auch eine Sache, die bei vielen Produkten sehr geläufig ist, also beispielsweise sowas wie weiße Ware, also Waschmaschinen und sowas. Ja. Super unhandlich, ja, macht da nicht immer Sinn, sich da alle Modelle ins Lager zu stellen, lässt du häufig einfach vom Hersteller ausliefern. Wenn man aber vor allen Dingen gerade im Online-Umfeld von Dropshipping spricht, meint man was ganz anderes oder eine besondere Art dieses Geschäfts, nämlich ich verkaufe in meinem Shop tolle Waren und diese Waren kaufe ich bei dem chinesischen Händler ein und lasse die von dem Chinesen zum Beispiel auch über eine Plattform wie Alibaba beziehungsweise AliExpress ist so die Plattform, wo man so als auch Einzelteile bekommt und lasse diese dann direkt aus China zu meinem Kunden vor Ort schicken. Und sag ich mal, da sieht man schon, dass das so ein bisschen komplizierter ist. Also das Erste, wenn der Händler oder der Hersteller aus China Sachen zu meinem Kunden nach Europa schickt, dann funktioniert das nicht in 2 Tagen, sondern es dauert unter Umständen ein paar Tage. Gern auch mal 2-3 Wochen, ja, die mir nicht unbedingt den größten Händler haben. Jetzt muss man dazu sagen, das ganze Geschäftsmodell funktioniert auch nur aus einem einzigen Trick, nämlich weil der Weltpostverband China immer noch als Entwicklungsland führt Und deswegen die Deutsche Post dazu, oder generell jede Post weltweit dazu verpflichtet ist, Sendungen der chinesischen Post zu Centbeträgen zu transportieren.
Okay.
Also ich würde mir mal, wenn ich ein Business aufmache, mache ich mir auch Gedanken, wie nachhaltig, also zum einen mal aus Umweltgesichtspunkt, wie nachhaltig das ist, das brauchen wir heute nicht diskutieren. Ich denke, das ist auch jedem klar, dass 1000 Einzelsendungen aus China vielleicht nicht ganz so umweltbewusst sind. Aber wie langfristig kann ich mein Geschäftsmodell aufbauen? Mhm. Und da würde ich schon mal einen großen Knackpunkt anziehen, weil sobald der Weltpostverband sagt, nö, das sollen ordentliche Versandgebühren dahinter kommen, wird es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Das ist definitiv eine Gefahr, mit der du rechnen musst. Das Zweite ist, dass natürlich auch jetzt immer mehr auch bei den Endkunden so Plattformen wie AliExpress bekannt werden. Und das ist halt schon irgendwie ziemlich doof, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe hier eine Shorts, die kostet 49 Euro. Ich gebe sie dir heute zum Sonderpreis für 29 Euro. Und der Kunde dann aber durch einfaches Googlen oder Suchen bei AliExpress das Ding dann für 3,59 bei AliExpress findet. Auch nicht immer so, was sich so besonders gut auf die Reputation auswirkt. Und dann hast du noch ein ganz, ganz großes Problem, über das auch selten gesprochen wird, speziell bei Sachen, die im Kosmetikbereich gehen oder Elektronikgeräte oder sonst was. Und zwar das ganze Thema Produkthaftung. Ja, Kinderspielzeug, auch ganz heißes Eisen. Oder auch generell Schadstoffe in Klamotten oder sowas. Weil wenn du verkaufst an einen deutschen Kunden, bist du, rechtlich nennt man das Inverkehrbringer, bist du dafür verantwortlich für das Produkt, was der geliefert bekommt. Das heißt, wenn der chinesische Hersteller da irgendwelche Giftstoffe reinpanscht, weil das dann halt billiger herzustellen ist, dann interessiert das den chinesischen Hersteller sehr, sehr wenig. Aber du bist dafür in der Haftung. Und okay, ich sag mal, um das so ein bisschen zu relativieren, müsstest du halt dann auch hergehen, da eine Qualitätssicherung durchführen. Bisschen schwierig, wenn dein Hersteller in China sitzt. Also müsstest du dann irgendwie gucken, wie du das organisierst und dann dorthin reisen und den Fabrikationsprozess überwachen oder keine Ahnung. Müsstest gegebenenfalls Stichproben nehmen, Labortests machen oder sonst was. Also ist nicht so ganz ohne. Ja?
Das heißt, wenn man es zusammenfasst, geht es ja auch wie hier, wie in jedem anderen Business auch. Ich muss mir überlegen, passt das Geschäftsmodell? Ich könnte ja auch ein Produkt aus Deutschland nehmen und das herbringen und über eine Provision oder eine Marge, die ich da drauf kriege, viele Händler machen, da habe ich vielleicht nicht ganz so eine hohe Marge, aber ich hätte zumindest mal nicht so große Probleme mit der Produkthaftung und wüsste auch, dass jetzt sich an den Postpreisen nicht so viel verändert. Das heißt also, dieses Schnell und Reich ist da eben auch ein gefährliches Spiel, weil es auch nach hinten gehen kann. Und es ist auch wieder so, es klingt erstmal ganz einfach, man muss dann trotzdem auch, wie das halt ist im Handel und im Geschäftsleben, sich mit den ganzen anderen Themen rumschlagen. Weil ich kenne ja auch ein paar, die machen Dropshipping, das funktioniert auch wohl sehr gut, die verdienen auch gutes Geld. Und es gibt viele, die erzählen, sie verdienen damit Geld und verdienen keins, wie das halt überall so ist.
Ja, und da gibt es noch viel mehr von.
Die so eine, glaube ich, fast glorifizierende Meinung drüber haben.
Ja, nee, definitiv. Und ich meine, man muss sich das anschauen und du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Also wenn man von Dropshipping spricht, 99% meinen davon, kauf bei AliExpress billig die Sachen ein, verkauf sie teuer weiter, ist für mich kein Geschäftsmodell, was irgendwie Zukunft hat und auch letztlich kein faires Geschäftsmodell. Mhm. Aber es gibt halt noch viel mehr und warum nicht auch von Herstellern direkt hier in Europa oder sogar auch aus Deutschland Dinge verkaufen und letztlich hier einfach sich irgendwo so klassisch als Händler dazwischen schalten, sich aber den Logistikaufwand abwälzen. Da übrigens auch ein ganz netter Ansatz, was auch immer mehr kommt, was wir auch immer ganz stark beobachten, ist dieses sogenannte neben B2B und B2C, dieses D2C nennt sich das. nämlich Direct to Consumer, also dass der Hersteller direkt an den Kunden verkauft. So eine klassische Kill the Middleman-Strategie. Das heißt, ich entwerfe ein Produkt und suche jetzt nicht irgendwelche Händler, die das vertreiben, sondern positioniere mich als Marke und gehe mittels Online-Werbung, mittels den Möglichkeiten, die ich dann auch habe mit meinem eigenen Shop, direkt an die Kunden und spreche die an und hole mir so natürlich auch direkt die Kundenbindung und kontrolliere damit natürlich ganz stark mein Markenerlebnis. Ganz spannende Geschichte.
Dann bin ich nicht abhängig von diesem Mittelsmann. Und um nochmal auf das von vorher zurückzukommen, auf das Dropshipping, da sind wir ja wieder am Anfang und da schließt sich für mich auch so der Kreis. Es ist ja, dann geht es dann wieder darum, wer verschafft dem Kunden das beste auch Erlebnis und das Einkaufserlebnis, wer macht es am leichtesten. Und da kann es ja wieder Sinn ergeben, wenn ich dann Produkte zusammensammle und sage, die Art, wie ich es verkaufe und die Beratung, die ich online anbiete oder drumherum, ist einfach cooler als das andere machen und darüber mache ich mein Business.
Ja, definitiv. Und es gibt so viele, also so viele Möglichkeiten, so viele Nischen, es gibt so viele schlechte Online-Shops, wo ich sage, es ist so unglaublich viel Potenzial da draußen noch. Und hey, auch hier wieder, ich habe die Zahl vorhin genannt, irgendwie so 10-15% des Handels passieren online. Ich bin mir sicher, die Zahl wird sich noch ganz, ganz deutlich steigern in den nächsten Jahren. Also für dich, der da zuhört, überleg dir wirklich, ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Potenzial drin. Übrigens, wo wir gerade haben, eine Sache noch, die ich auch ganz interessant finde. Es gibt sogar Geld dafür vom Staat, womit wir uns immer wieder beschäftigen, auch in der Agentur, dass du nämlich im Zuge der Digitalisierung da auch richtig Fördergelder vom Staat dafür abgreifen kannst für deinen Online-Shop.
Ich meine, ihr habt auch so einen Fördergeldrechner bei euch auf der Website? Also beziehungsweise so eine
Anfrage? Ja, es ist nicht offiziell auf der Website, aber wir machen so für deine Hörer. Ich gebe dir den Link und da kannst du das gern verlinken und dann könnt ihr da auch mal gern selber rechnen und gucken, was da rauskommt. Und das sind teilweise schon mittlere fünfstellige Beträge, die man da kriegen kann für seinen Online-Shop. Und das macht es natürlich dann in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung noch umso spannender.
Das machen wir so. Dann tun wir den Link in die Shownotes und nehmen das auch als Schlusswort, zu sagen, hey, es gibt so viele Chancen da drin und es wird sogar noch gefördert. Also schau dir das an, wenn du mit dem Gedanken spielst, prüf das mal. Du hast hier jetzt in einem sehr ausführlichen Interview mit auch der nötigen Tiefe auch einen Ansprechpartner kennengelernt, an den du sicherlich wenden kannst, wenn du ein ganz konkretes Interesse hast. In dem Sinne sage ich danke, lieber Sven, für die Insights, die du hier auch so offen geteilt hast. Das war ja schon eine richtige Online-Beratung, auf was man achten soll. Ich hoffe, das motiviert auch jetzt den einen oder anderen, der hier jetzt zugehört hat und gesagt hat, oh, ich weiß nicht so recht, dass er einfach den Mut hat, mal den ersten Schritt zu machen, sich zu öffnen. Hat einen Ansprechpartner kennengelernt. Darum sage ich dir danke, lieber Sven. Und du hast sozusagen das Schlusswort. Und ich wünsche an der Stelle schon mal einen schönen Mittwoch noch.
Ich danke dir, lieber Tarek. Super spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Werden wir vielleicht bei Gelegenheit mal machen. Wie gesagt, zusammengefasst, es ist super spannend, es ist super viel im Umbruch. Ich finde es total crazy, was da teilweise passiert, was sich für Chancen auftun. Dir, der da zuhört, kann ich nur empfehlen, nimm dir eine ruhige Minute, überleg dir, was da vielleicht für dein Business Sinn machen kann und fang einfach an, probier und viel Erfolg dabei, erfolgreich online zu verkaufen.
Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.